Nun, eigentlich ist ja der Tag, wo Jesu auferstanden ist, und demgemäß sollte auch das Wort oder sollte auch oder wird das Wort verkündigt, Jesu Auferstehung. Aber wisst ihr, wenn wir jetzt bloß Jesu Auferstehung möchten heute bloß erwähnen, dann irgendwie wird es nicht so geschätzt und geachtet. Aber wenn wir etliche Gedanken zuvor betrachten von dem Leidensweg Jesu und dann kommen zur Auferstehung, dann schätzen wir es viel, viel besser. Mit nur so ein Beispiel, unlängst laufe ich in der Leopoldstraße, auf der Straße kommt eine junge Frau mir entgegen, aber die ist auch die Richtung gelaufen und sie hat so ein vielleicht drei, vierjähriges Kind an der Hand gehabt. Und unterwegs von dem Kind lag ein Brötchen. Und das Kind kommt her und gibt dem Brötchen mit dem Fuß, dass es weggerollt ist. Und uns entgegen kam ein alter Türk. Er beugt sich nunter, nimmt das Brötchen und legt es auf den Simsen. Dann habe ich gedacht, schau mal, der alte Mann weiß, was Brot ist. Aber die heutige Generation weiß es nicht mehr, was eigentlich Wert des Brotes ist. Und wir wissen es auch noch, was Brot ist. Jahrelang kein Brot gehabt und dann hat der Herr uns reichlich geschenkt. Ihr Lieben, jahrelang haben wir auch im Geistlichen vielleicht nicht so kundenfrei Gott dienen, aber der Herr hat uns Freiheit geschenkt. Und deshalb möchten wir einen kurzen Gedanken betrachten und den Gedanken, ich habe ihn so geschrieben, also die Schmerzenstraße Jesu zuerst und dann die Freudenstraße. Die meisten Schreiber bezeichnen als Leidenstraße Jesu den Weg vom Richthaus bis nach Golgatha. Aber wir möchten ihn heute etwas anders betrachten. Warum? Der Weg hat angefangen von Gethsemane. Und ich möchte hinzufügen, das war doch wohl die allerschwerste Stunde in Gethsemane. Klar, am Kreuz war es auch schwer, weil da hat Jesus die Sündenlast und seine Last noch oder seine Schmerzen noch gespürt. Aber in Gethsemane war es doch wohl der schwerste Tag und die schwersten Schmerzen. Und deshalb lesen wir auch, wo Jesus mit seinen Jüngern hat das Abendmahl gehalten und dann lesen wir Lukas 22 vom 39. Vers. Und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg, es folgte ihm aber seine Jünger nach an den Ort. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und er riss sich von ihnen einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger, es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Lieben, das war die allerschwerste Stunde, so möchte ich hinzufügen. Warum? Weil Jesus wusste ganz genau, nach einem halben Tag, nach etlicher Stunde werde ich am Kreuz sein. Und in dieser Stunde, in seinem Gebet, hat Gott ihm gezeigt, mein lieber Sohn, was auf dir lastet, die Menschen, wie ich schon erwähnt habe. Die Menschen gehen in der Sünde, in die Hölle, lebendig nunter, wissen sie alles, aber sie gehen. Aber mein lieber Sohn, jetzt bist du auf dieser Stunde. Und der Herr Jesus hat das, die Last gespürt und sagt, Vater im Himmel, ist möglich, dann nimm doch diesen Schmerzenkelch von mir weg. Und der Herr sagt, nein. Und er musste ihn nehmen, Und dann steht es geschrieben, sein Schweiß war wie Bluttropfen auf diese Erde. Ihr Lieben, es war Gottes Lamm. Es war Gottes Lamm. Entschuldigung, Mittwoch haben wir andere Namen gehört. Ich will ihn nicht nennen, ich fürchte mich. Aber es war Gottes Lamm, wo ans Kreuz sich heften ließ für uns, um uns zu retten, um uns das Heil zu bringen. Und der Herr Jesus war ihm so schwer auf dem Herzen. Und er sagt, Vater im Himmel, ach, mich doch dieser Kelch von mir genommen werden. Ich sage jetzt mit meinen Worten, du hast doch auch andere Wege, um mir es leichter zu machen. Aber ihr Lieben, das ist uns ein Trost. Hier steht so schön geschrieben, es erschien aber ihm ein Engel und stärkte ihn. Und das ist auch für uns ein Trost, wenn wir in schweren Stunden sind. Wir finden keinen Ausweg. Aber wenn wir dann unsere Knie bei sagen, Herr Jesus, du hast für uns gelitten, du bist für uns ans Kreuz gegangen und wir sind Zeuge, der Engel hat dich gestärkt. Und nun, so Herr, jetzt beten wir und bitten, stärk auch mich, stärk auch dein geringes Kind. Ihr Lieben, der Heiland wird unbedingt seine Hilfe senden. Ach, mir ist das wirklich, wenn ich diesen Gedanken so lese. Er kam, seine Jünger schlafen ein. Er ging nochmal, betete nochmal heftiger und bittet seinen himmlischen Vater. Und der Vater sagt, nein, mein Kind, nein, mein Sohn, das ist der Weg. Anders können wir die Menschen nicht retten von ihren Sünden. Das ist der Weg, du musst bis ans Kreuz gehen. Und hat den Mut und den Engel gesandt, um ihn zu trösten. Und dann lesen wir im 47. Vers noch in Gedanken, steht so geschrieben, da aber noch redet, siehe, da kam die Schar. Und einer von den Zwölfen, genannt Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesu und küsste. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätest du des Menschensohn mit einem Kuss? Lieben, der nächste Schlag, mit dem der David sagt, ich freute mich, wer gesagt hat, kommt in das Haus des Herrn, wollen wir gehen. Und hier dem Herrn Jesus, 3 Jahre ist Judas nachgefolgt. Aber weil er das Geld so lieb hatte, hat er sich vom Feind, vom Satan fangen lassen und kommt ernst und gibt noch im Heiland den Kuss. Und der Heiland muss ganz getrost noch stehen und diesen Kuss annehmen. Und der Herr sagt, Judas, verrätest du mich mit einem Kuss? Zu dieser Stelle passt sehr, sehr eine Schriftstelle. Lasst uns mal den Gedanken lesen. Es tut der Psalmist Prophezeier. Im 41. Psalm, vor 990 Jahren, hat der Psalmist diesen Gedanken ausgesprochen. Psalm 41, lest der 10. Vers. Auch mein Freund, dem ich mich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich unter die Füße. Johannes. Im 13. Kapitel diesen Gedanken auch wiederholen. Ihr Lieben, hier geht es nicht ums natürliche Brot, wo der Judas hat der Beutel mit sich gehabt. Nein, weil der Judas hat gesorgt fürs Brot und Einkauf. Aber der Herr Jesus sagt, mein Brot hast du gegessen. Und du trittst mich mit den Füßen. Er will sagen, Judas, du hast 3 Jahre lang das lebendige Brot, was ich gepredigt habe. Denn der Herr bezeugt, ich bin das Brot des Lebens. Du hast das lebendige Brot empfangen. Du bist dabei gewesen, Wunder und Zeichen gesehen. Judas, jetzt bist du so weit gekommen, du hast mich verraten mit einem Kuss. Ach, wie schrecklich, du doch, der Feind ist doch da schrecklich, wenn er mal den Menschen gefangen hat. Und den Menschen gefangen hat und der Mensch wird dann vom Feind verblindet und deshalb, es ist wirklich etwas Arges. Und dann finden wir noch einen schönen Gedanken, noch einen Gedanken, die nächste Leidensstraße oder Strecke finden wir in Matthäus 26, wo der Herr auch gelitten hat, Matthäus 26 vom 62. Vers. Vers 62. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nicht zu dem, was diese wider dich zeugen? Wir wissen, im Hohen Rat sind falsche Zeugen aufgestanden. und wie falsche Zeugen gegeben, das hat er getan, das hat alles nicht gestimmt. Und jetzt sagt der Hohepriester, wieso kannst du ruhig sein? So viel Zeugen und alles falsch so rauskommen, wieder dich zeugen. Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm, ich beschwere dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du siehst Christus, der Sohn Gottes. Jetzt horcht mal genau zu. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, dass ihr sehen werdet, des Menschen Sohn sitzen auf der, zu Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. So hat Jesus gesagt dem hohen Priester, das wirst du sehen, deine Augen werden sehen. Aber schaut mal, so in sich schlagen. Hätte der hohe Priester es in sich geschlagen, sagt, ja, ich weiß doch, die Schrift, das steht doch geschrieben. Aber was hat ihn dann aufgeregt? Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was denkt euch? Sie antworten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Der Hohepriester hat sich gewandt zu den Menschen, zu den Ratsherren und hat gesagt, ja gut, was sagt ihr jetzt? Und dann sagt die Schar, die wo Jesus nicht wollen annehmen und aus Neid wollte ihnen kreuzigen, sagen, er ist des Todes schuldig. Weiter hat er nicht verdient. Aber dann lesen wir, schuldig, da spielen sie ins Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, weissage uns Christi, wer ist der, der dich schlug? Ihr Lieben, wir können an solche Gedanken nicht kalt vorübergehen. Jesus Christus mit seinem himmlischen Vater, der den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und er steht jetzt unter Mensch, den der Gott geschaffen hat, richtet des Menschen und richtet Gottes Sohn. Und spielen ihn ins Angesicht. Ach, das ist doch etwas Schreckliches. Mancher wird beleidigt, wenn er nicht gegrüßt wird. Wenn sie ihm die Hand nicht geben. Und ich beleidigt, ihr Lieben, und der Herr Jesus Christus musste hier sitzen auf dem Richtstuhl. Und ihn haben sie geschlagen und haben ihn angespien, das Haupt abgedeckt, einen Stoß gegeben. Sage so, jetzt sage mal, wer hat dich geschlagen? Schaut mal, das musste alles der Herr Jesus durchmachen. Deshalb, weil er das alles wusste, was ihm in diesen Stunden begegnet, geht er ins Gethsemane und betet und sagt, Vater im Himmel, mach's doch mir leichter. Du weißt, wie es schwer fällt, aber mach's mir leichter. Lieben, es möchte uns unser Herz wirklich betasten, was unserem Herrn Jesus Christus angetan haben, was es ihm gekostet hat, um dich und mich befreien, um uns zu erlesen. Und das hat der Herr Jesus alles auf sich getragen. Und dann lesen wir ein Zeugen Jesu, also vom Johannes, der immer wieder dabei war. Lesen wir auch in Gedanken Johannes 19. Weil Johannes vieles, oder ich möchte sagen, fast alles selbst erfahren hat. Und dann schreibt Johannes im 19. Kapitel vom ersten Vers, was zugang, wie es weiterging. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn. Schlug ihn mit einer Peitsche, geschlagen. So wollte er schlagen, den losgeben. Aber die Menschen haben gesagt, nein, nein, nicht losgeben. Kreuzige. Schlagen, dann kann man ihn kreuzigen. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen, setzten sie auf sein Haupt, legte ihm ein Purpurkleid an, ein königliches Kleid angezogen. Und eine Stachelkrone auf den Kopf, Krone bedeutet Herrscher, aber nicht eine Stachelkrone. Goldene Krone bedeutet Herrscher, aber hier wird gespottet. Du hast die Stachelkrone verdient, aber zum dich spotten ziehen wir dir ein königliches Kleid an, Purpurkleid an, und sprachen, sei gegrüßt, lieben Judenkönig, und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und ein Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen, seid welch ein Mensch. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr hin und kreuziget ihn. Denn ich finde keine Schuld an ihm. Schaut mal, das war das Urteil. Das war das Urteil. Geschlagen, ausgespottet, ausgelacht, angespielt. Und so sagt, so jetzt kreuzig ihn. Jetzt nehmt ihr hin und kreuziget ihn. Und haben ihn, also das hat, so haben die Menschen das Urteil gesprochen. Und dann lesen wir im 14. Vers noch. Es war aber der Risstag am Ostern und Risstag auf Ostern, um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden, seht, da ist euer König. Sie schrien aber, weg, weg mit ihm, kreuzige ihn, spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihn, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welches heißt auf Hebräisch Golgatha. All da kreuzigte sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber mitten unter sie. Schaut mal, ach, ich sage, ich komme nochmal zu diesem Gedanken zurück. Es war am Freitag um 9 Uhr im Morgens, wo er das Urteil empfangen hatte, wo er nochmal vor dem Rat saß, wo sie nochmal geschrien, kreuzige ihn. Und schaut mal, also ganz, ich will so sagen, 2-3 Stunden haben noch gefehlt. Und Jesus wusste ganz genau, das wird der letzte Weg sein und ich werde ans Kreuz genagelt. Die Leute werden mich auslachen, manche unter wird sich freuen, aber die Gerechten werden Leid tragen, das wusste der Herr Jesus auch. Und so haben sie auch das Urteil gesprochen. Und im 28. Vers heißt es danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt wurde, spricht er, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn an eine Isop und hielten es ihm zur dem Munde. Da nahm Jesus den Essig, genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte sein Haupt und verschied. Vielleicht habt ihr es auch gehört, und jemand hat es erwähnt in den letzten Tagen hier, dass Gott hat sich über seinen Sohn doch erbarmt, dass Jesus doch so schnell gestorben ist. Manche Menschen sind tagelang am Kreuz gewesen, gehangen, bis sie verblutet waren. Und der himmlische Vater hat sich über seinen doch erbarmt. Wo Jesus hat mich dürstet, und dann haben sie ihm den Essig dargereicht, und dann steht es geschrieben, wo er es genommen hat, und dann hat er noch gesagt, es ist vollbracht. Ihr liebe Kinder Gottes, was ist vollbracht? Was ist vollbracht? Hast du und ich es verstanden und verspürt, was Jesus für dich und für mich gelitten hat? Können wir unsere Gedanken nach Golgatha senden, zum wirklich dabei sein mit den Gedanken, was der Herr Jesus für uns gelitten hat, wie er am Kreuz hang und für uns gelitten hat. Und das nur warum? Dass ich soll nicht ans Kreuz kommen. dass du sollst nicht verloren gehen. Und das hat der Herr Jesus alles auf sich genommen, ihr Lieben. Warum? Weil er uns so von Herzen liebt. Er wollte nicht, dass wir sollen verloren gehen. Und deshalb sagt er, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Die Möglichkeit, dass jeder Mensch kann sich retten, von der Sünde los und frei zu werden, um selig zu werden. Das ist vollbracht. Das ist der Siegel, wo der Herr Jesus Christus das Kreuz nochmal auf den Erlösungsplan gedruckt hat, zum Versiegeln, ihr Lieben, es ist vollbracht, Mensch, du kannst gerettet werden. Und wenn wir verloren gehen, überhaupt nicht auf den Gedanken nicht eingehen, die wir jahrelang sitzen und hören das Wort Gottes. Und zuletzt wird der Herr sagen, ich kenne dich nicht, ihr Lieben, das wird der allerletzte Betrug sein, was wir uns betrogen haben, sind gekommen, gelaufen und gesungen und gespielt, gebetet, vor den Menschen fromm gewesen. Und der Herr wird sagen, nein, ich bin für dich gestorben, aber du für mich nicht. Aber du bist nicht für mich gestorben, du hast deine Ehre gesucht und deshalb wird das Schicksal auch so sein. Und dann lesen wir im 38. Vers noch so schön. Danach bat er den Pilatus, Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei Nacht zu Jesu gekommen war und brachte Myrrhe und Aloe untereinander bei 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu, banden ihn in leinene Tücher mit den Spezereien, wie die Juden gepflegt zu gaben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt ward, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in welches niemand je gelegen war. Dahin legten sie Jesum um den Rüsttagswillen der Juden, die weil das Grab nahe war. Ach, hier ist auch solch ein schöner Gedanke. Jesus ist verstorben. Mancher ist heimgegangen. Mancher hat erkennen müssen, sagen, ja, das war Gottes Sohn. Manche sind auseinandergelaufen. Schaut mal ab, hier ist noch so ein schöner Gedanke. Der Nikodemus bei Nacht. Er hat sich zuvor gefürchtet vor der Obrigkeit. Zum Bezeugen, dass er Jesus hat angenommen, ich habe mich bekehrt, das hat er sich zurückgehalten. Aber jetzt, wo die Not war, ihr Lieben, wer ist beigekommen? Nikodemus ist beigekommen und gesagt, Josef, komm, ich helfe dir. Komm, ich helfe dir. Unseren geliebten Erlöser, weil es morgen Ostern ist, der Tag Ostern wird, will den also ins Grab legen und hat ihm geholfen. Und so wurde Jesus ins Grab gelegt. Aber ich komme immer wieder, kläre ich den Gedanken, ein alter Bruder hat mal erwähnt, wie schön und wie gut, dass Jesus nicht im Grab gelegen, nicht geblieben ist, sondern es steht so geschrieben im Wort, die Kraft Gottes erweckte ihn. Ihr Lieben, der Heiland kennt, er hätte nie keine Selbstaufwahl, weil er war gestorben, er war ja im Grab. Aber Gott, sein himmlischer Vater, der uns von Herzen lieb hat, der hat heruntergeschaut, da liegt mein Sohn, wo für alle gestorben ist. Und als die verlorene Menschheit, wo in die Hölle hinunter wissend laufen und jagen und eilen. Und deshalb hat der himmlische Vater den Herrn Jesus auferweckt. Hat ihn auferweckt, dass er soll doch den Menschen eine Zeuge sein, dass er lebt und dass er die Menschen retten kann, dass er den Menschen von den Sünden Tod retten kann. Und deshalb ist Jesus Christus auferstanden. Und deshalb unser nächster Gedanke, die Auferstehung ist eine Freudenstraße. Warum? Weil Zeugen sind geblieben, wo uns bezeugt haben, Jesus lebt, Jesus vergibt, Jesus ist der, die Menschen wo retten kann. Und deshalb möchten wir auch die Freudenstraße vielleicht ganz kurz betrachten. Schaut mal, Jesus war 40 Tage nach der Auferstehung noch unter den Menschen. Aber in diesen 40 Tagen hat er sich nicht den sündlichen Menschen offenbart. Warum? Sie hätten doch nicht geglaubt. Sie hätten doch nicht geglaubt. Aber er hat sich offenbart, seine Auserwählte und seinen Jüngern. Es ist uns so ein schöner Gedanke, lieber Mensch, wenn du Jesus Christus willst erfahren in deinem Herzen, so musst du ihn aufsuchen, persönlich. Es ist nicht so, wie manche sagen, dass man, wie man zu welcher Religion oder in welcher Religion man auf die Welt kommt, mit der Religion wird man sterben und selig werden. Nein, gar nicht so. Jeder Mensch muss persönlich zu dem Herrn Jesus Christus kommen und sagen, Herr Jesus, du bist für mich ans Kreuz gegangen, du bist für mich auferstanden und ich will mit dir im Himmel sein. Und nur dann kann der Herr uns selig machen und uns helfen, dass wir nicht mehr den verloren gehen. Und deshalb in diesen 40 Tage hat sich der Herr offenbart, ich will so sagen, ist erschienen. 10 Erscheinungen sind uns im Wort geschrieben. Wo sich Jesus offenbart hat, 10 persönliche Erscheinungen, wo Jesus sich offenbart hat, seinem Volk und seine Jünger. Und von diesen lasst uns mal plus 2 betrachten. Die erste Erscheinung und die zweite oder die letzte Erscheinung. In Matthäus 28, der Bruder hat uns den Gedanken schon vorgelesen, aber lasst uns mal nochmal zurückgehen. Matthäus 28, das ist die erste Erscheinung. Und hier steht sehr interessant geschrieben, als aber der Sabbat um war vom ersten Vers und der Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria das ans Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Auch ein schöner Gedanke. Schaut mal, lese vielleicht noch einen Gedanken weiter. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hirten aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Schaut mal, hier sind 3 Zeichen uns angegeben. Wo Jesus auferstanden, war kein Jünger dabei. Nur die Wache stand da. Und Gott gebrauchte diese Wächter zum Zeugnis geben, dass Jesus auferstanden ist. Hier kann niemand sagen, ja, der Johannes war dabei, er hat es gesehen und Herr, das hat es uns geschrieben. Nein, die Wächter, die Gegner, die waren da. Und warum schreibt das der Matthäus? Das ist jetzt nur meine, möchte ich so hinzufügen, meine Überzeugung. Warum schreibt es nur der Matthäus? Weil der Matthäus war zu jener Zeit früherer Zeit ein Zöllner. Er hat Geld eingesammelt, er hat Verwandtschaft, er hat verhandelt sich mit diesen Zöllner, er hat das Geld gehabt. Und doch wohl hat er gehört, was alles geschehen ist, dass er zu den Kriegsmänner haben gesagt, wir geben euch Geld genug, bloß seid still und verschweigt. Schaut mal, der Matthäus schreibt das so persönlich, aber hier steht so schön geschrieben, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Und der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat herzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Ihr Lieben, es sind so ein schöner Gedanke hier. Der Sündenstein, wo in unserem Herzen war, und vielleicht ist auch heute noch jemand, wo der Sündenstein noch immer wieder vor deiner Tür des Herzens ist. Und Jesus kann nicht rein. Jesus kann nicht rein, weil der Stein noch da ist, weil man noch auf dem Stein sich ruht, weil man noch zufrieden ist mit dem Herzenstein, mit dem Feind, was er alles an uns gibt, was er alles an Menschen tut. Und bevor wir nicht selber, ihr Lieben, Gott kann den Stein nicht wegwerfen, hier haben die Engel den Stein weggewälzt. Warum? Dass die Menschen sehen, es ist ein Wunder Gottes. Aber wenn wir möchten gerettet werden, wenn Jesus Christus in unserem Herzen soll auferstehen, so musst du lieber Mensch selber den Stein wegrollen. Und du kannst niemand sagen, ich habe keinen Stein, ich bin ein frommer Mensch gewesen, kann kein Mensch sagen. In Römerbrief sagt er, wir sind alle in Sünden geboren. Aber hier hat Gott gezeigt, ein Wunder getan, der Stein wurde weggewälzt, die Herrlichkeit Gottes wurde gesehen und Jesus haben, die Kriegsmänner haben den Jesus auferstehen sehen. Und der Matthäus beschreibt, ist der zweite Zeuge, beschreibt es, so war es, so ist es geschehen. Ach, es ist solch ein schöner Gedanke. Und dann lesen wir, die zweite Zeuge waren die Frauen, die es gezeugt haben. Ja, Jesus, den Gekreuzigten, 6. Vers. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, da der Herr gelegen hat. Und geht eilend hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird euch vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Schaut mal, erste Zeugen waren die Soldaten, die die Wache getragen haben. Die zweite Zeuge sind die Engel sind gewesen. Der ist nicht hier, liebe Frauen. Er ist auferstanden. Und die Frauen haben jetzt das geglaubt, gesehen. Ja, das Grab ist ja wirklich leer. Und der Engel hat gesagt, geht hin und sagt es meinen Jüngern, sagt es den Jüngern. Und die Frauen sind auf und haben es auch verkündigt und haben es auch gesagt. Und dann lesen wir weiter, und sie gingen eilend zum Grabe hinaus, mit Furcht und mit großer Freude. Deshalb sage ich, ihr Lieben, die Auferstehungsgeschichte, die Auferstehungsbegebenheit ist eine Freudenstraße. Und ich bin mir sicher, wenn du den Herrn Jesus erlebt hast, dann bist du froh und glücklich und dankbar, dass Jesus dich von den Sünden auferweckt hat und dass du ein Kind Gottes bist und bist auf dem Weg zum Herrn Jesus Christus. Denn der Herr Jesus Christus hat uns eine Wohnung zubereitet, dass wir auf dem rechten Weg sind. Ach, sagt er so schön, eine große Freude. Ich möchte es nochmal erwähnen. Ich nehme es von mir selber. Wo ich mich bekehrt habe, ich war 15 Jahre, das Verlangen war schon öfters, ich will mich bekehren, ich will doch auch ein Kind Gottes werden. Und dann war auch am Sonntag Versammlungs und der Bruder Lok war unser ältester Bruder, schon Bruder Tiegel, sein Opa. Und er hat das Wort gehalten. Er hat dann Jesus mir so ans Herz gelegt. Aber ich war heute ganz im anderen Eck, bin ich gesessen. Und das Wort hat mich so angesprochen. Ich wollte ein Jünger Jesu werden. Ich wollte nicht verloren gehen. Aber ich habe mir nicht vorgenommen, ich will mich diesen Tag bekehren. Ihr Lieben, aber Gott, der Herr hat mich so angesprochen. Dann, wo wir niederkniet sind zum Beten, zum Schluss der Versammlung, ich konnte mich nicht mehr halten. Ich habe gesagt, Herr Jesus Christus, ich will auch dein Kind werden. Ich will auch frei werden. Ich will auch in den Himmel zu dir kommen. Ihr Lieben, unser Heiland hat das Heil geschenkt. Und das ist mein Herzensverlangen von dieser Zeit auf diesem Weg bleiben. Nie abtreten, kein Finger breit. Ich sage nochmal, kein Finger breit von dem Wort des Lebens, von dem Wort der Wahrheit, warum, weil der Herr geholfen hat. Und ich glaube, wie wir hier sitzen, haben die Erlösung empfangen von ganzem Herzen. Sally, du musst es bekennen, dass du dich auch gefreut hast, dass du auf dieser Freudenstraße dich befindest. Und wenn auch schwer unser Lebensweg manchmal geht durch Verachtung und dergleichen, aber wir können uns freuen. Diese Tage des Leidens, beim Jesus haben sie ein Ende gehabt, bei uns auch. Bei uns werden sie auch ein Ende haben. Mir kommt jetzt gerade so ein Gedanke, wo ich im Sommer in Astana war, hat eine Tatarin, eine Schwester, bittet, mit ihr zu beten. Dann hat sie ihr Schicksal mir erzählt, wie sie verachtet wird vom ganzen Dorf, von der Nation. Sie kann nicht in den Laden gehen zum Brot kaufen, sie bekommt kein Brot. Aber sagt sie, mein Verlangen ist, ich habe Christus erlebt. Ich habe Christus erlebt, kein Mohammed, ich habe Christus erlebt. Er hat mich frei gemacht und ich will bei Christus einsmal sein. Ihr Lieben, so muss unser Entstand, so muss unser Verlangen sein. Und wenn der Feind uns manchmal diese Freudenstraße will verdunkeln, durch was er alles in Sinne bringt, ihr Lieben, lasst uns Mut fassen. Die Strecke ist noch kurz geblieben, die Leidensstrecke, was wir noch gehen vielleicht, ist ganz kurz geblieben, denn der Feigenbaum hat schon Blätter gewonnen. Das können wir sagen, der Feigenbaum hat Blätter gewonnen, die Welt liegt in der Sünde und deshalb lasst uns den Herrn bitten, dass wir auf dieser Freudenstraße möchten bleiben. Und dann sagt er, dass sie es seinen Jüngern verkündigten, hört mal nochmal, und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Schaut mal, wie viele Zeuge. Das Militär hat gezeigt, Engel haben gezeigt, die Schwestern, Frauen haben gezeigt. Und dennoch ist der Herr nochmal selbst diesen Frauen erschienen und hat sich selbst, hat er gesagt, ist ihnen nochmal selbst erschienen und hat gesagt, fürchtet euch nicht. Und sie traten zu ihm und griffen ihn an seine Füßen und fielen vor ihm nieder. Das will der Herr Jesus, dass wir uns beugen vor ihm, dass wir uns beugen vor ihm, sagen, Herr Jesus, ich war in den Sünden, aber ich beug mich vor dir, ich will dein Kind und ich will selig werden. Ihr Lieben, das ist die erste, wo der Herr erschienen ist oder hat sich gezeigt. Und das letzte lesen wir, wo er sich, die letzte Erscheinung finden wir in Apostelgeschichte. Und mit diesen Gedanken wollen wir uns auch schließen, aber es ist so schön, in Apostelgeschichte, viele, viele sagen, ja, wer weiß, kommt der Herr noch? Sogar die Juden haben gesagt, so steht es im Wort Gottes geschrieben, viele sagen, Gott wird kommen, Gott wird das tun, aber die Zeit wird gehen, das wird sein, wie immer, also die Zeit wird immer sein. Nein, ihr Lieben, der Herr sagt nochmal, der Herr hat Jesus nach seinem Auferstehung oder 10 Erscheinungen seinem Volk hinterlassen. Und die letzte Erscheinung finden wir in Apostelgeschichte 1, lese ich vom 4. Vers. Apostelgeschichte 1 vom 4. Vers. Und als er sie versammelt hatte, Jesus nach der Auferstehung hat sie versammelt, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr habt gehört, sprach er von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Hier ist auch solch ein schöner Gedanke, der Herr Jesus, seine Jünger, nochmal, ich sage es nochmal, das ist die letzte Erscheinung, das ist die letzte Offenbarung, wo er sich seine Jünger offenbarte. Und dann hat er gesagt, bleibet in Jerusalem, bleibet in Jerusalem. Ihr Lieben, wenn ich diesen Gedanken lese, dann kommen dir schon manche Bilder in den Sinn. Der Herr sagt, bleibet in Jerusalem. Bleibet in der Gemeinde Gottes. Bleibet beim Volk Gottes. Suche keinen leichten Weg, sondern bleibe. Anders können wir nicht gerettet werden. Warum? Weil nur beim Volk Gottes wird die ganze Schrift belehrt. Und heute, ich sage es, wollen die Menschen nicht mehr die Schrift, die ganze Schrift hören. Nein, sie wollen sie nicht mehr. Aber beim Volk Gottes sollte, und wenn es auch zum Ärgernis, so manch zum Anstoß ist, aber der Herr verlangt von uns, das Wort Gottes ganz zu sagen und auch ganz auszuleben. Keinen leichten Weg gibt es nicht. Deshalb sagt der Herr Jesus, bleibet in Jerusalem. Die aber so zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du auf dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Schaut mal den Jünger, wie interessant wir Menschen sind. Jesus ist auferstanden, die Jünger haben erkannt, das ist Gottes Sohn. Und dennoch kommt nach der Auferstehung auch nochmal der Gedanke, ja, willst du Israel doch mal freimachen von der Römer? Und dem Herrn Jesus ging es gar nicht um die Römer. Im Herrn Jesus ging es gar nicht um die Masse oder was. Im Herrn Jesus ging es um eine jede einzelne Seele, dass die Seele möchten erkennen, warum bin ich ans Kreuz gegangen? Warum bin ich auferstanden? Warum tue ich euch nochmal das Wort Gottes verkündigen? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an der Ende der Erde. Und er solche gesagt hat, ward er aufgehoben zusehend, und eine Wolke nahm ihn auch vor ihren Augen weg. Und das war die letzte Auferstehung. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz zum der letzten Predigt zurückgehen, was dem Herrn Jesus seine letzte Predigt war, wo er ans Kreuz geführt wurde, wo er das Kreuz wurde ihm getragen. Ich möchte sagen, mit vollen Schmerzen geschlagen, die Dornenkrone vom Kopf, in vollen Schmerzen. Und die Menschen gingen ans Kreuz nach Golgatha. Und Jesus schaute zurück und sah die Menschen. Und er sah Weiber, etliche, wo weinten aus Barmherzigkeit. Denn eine Frau, die hat so leid getan, dass Jesus Christus muss jetzt ans Kreuz. Sie haben gesagt, kein Ausweg, man sieht schon das Golgatha. Man sieht schon den Platz, wo er wird gekreuzigt. Und Jesus schaut nochmal zurück, ihr Lieben, das war dem Herrn Jesus seine letzte Predigt. Er hat sie nochmal angeschaut und hat gesagt, liebe Frauen, weinet nicht über mich, sondern weint über euch und eure Kinder. Und das war dem Herrn seine letzte Predigt. Und hier war seine letzte Vermahnung, wo er nochmal ans Herz gelegt hat und hat gesagt, ihr werdet den Geist Gottes empfangen, den Heiligen Geist. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch bewahren. Ihr Lieben, das hat als unser Herr Jesus Christus getan für dich und für mich, dass wir sollen gerettet werden. Deshalb, ich möchte nochmal zurückgehen, wir sind auf dieser Freudenstraße, wir sind Kinder Gottes, wir dienen ihm von ganzem Herzen, aber wer noch nicht von ganzem Herzen dient, er hat immer noch Zeit, er hat noch Zeit, es ist immer noch Gnadenzeit, wir wissen nicht, wie viele Tage oder wie noch, aber es ist noch immer noch Zeit und die liebe Seele, der Herr ist für uns alle ans Kreuz gegangen. Deshalb möchte der Herr uns gnädig und barmherzig sein, dass wir möchten achten, dass wir möchten darüber nachdenken, was hat Jesus für mich gelitten? Und er ist für mich auferstanden und ist in den Himmel gefahren, zu meinem Wohnort vorbereiten. Und das hängt jetzt von dir und von mir ab. Komme ich in die Ewige, in die Herrliche, in die Wohnstadt, wo der Herr Jesus vorbereitet hat, rein oder nicht? Es hängt nicht mehr von Gott ab. Es hängt auch nicht mehr von Christus ab, sondern von mir und von dir hängt es ab. Wenn du willst reingehen in die ewige Stadt, wo Jesus vorbereitet, nach der Auferstehung uns zubereitet hat, dann möchten wir bleiben oder zu diesem Jesus kommen, bekennen und ihn bitten und sagen, Herr, bewahre mich, erhalte mich im Glaube, weil er ist für uns ans Kreuz gegangen und für uns auferstanden. Amen.